geht um die, in der Gutachtenerstellung nicht rein um die Mathematik, sondern um die Nachvollziehbarkeit. Und wenn wir Gutachten prüfen, dann prüfen wir diese Gutachten nicht, indem wir sie mathematisch korrekt durchrechnen, sondern indem wir gucken, ob wir die Wertansätze dessen, was da angesetzt wurde, nachvollziehen können. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, wenn ich mir ein Gutachten angucke, ja, und ich kann jeden Wertansatz, den der Sachverständige oder die Sachverständige auf der anderen Seite angesetzt hat, nachvollziehen und finde das plausibel. Auch wenn ich persönlich eine andere Meinung dazu habe, dann sage ich, ich habe jetzt gerade hier so einen Punkt, auch so ein Gutachten auch auf den Tisch gelegt gekriegt von einem Kollegen. Da hieß es ja, der Wert ist viel zu hoch. Und dann habe ich jetzt zurückgeschrieben, jeden Wertansatz, den der Kollege gewählt hat, halte ich für plausibel, sinnvoll und für gut begründet. Aus diesem Grunde ist für mich das Gutachten nicht zu beanstanden.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Oh Gott, mein Name ist Anne Brackhoff.
Mein Name ist Patrick Weyer und ich bin dehydriert.
Na, jetzt nicht mehr, jetzt hast du ja was getrunken.
Nee,
Intros werden auch immer bodenloser. Also, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt nach der letzten Folge, die, wie ich fand, sehr augenöffnend war. Und wir uns jetzt heute dem nächsten... Das ist ja nicht mal mein Basic-Thema, das ist ja schon was
Ethisches. Das ist sowas von Basic. Ach komm, das ist sowas von Basic.
Naja, hau doch mal raus. Was ist denn heute unser Thema?
Immowert V.
Hey! Ja, toll, tatsächlich. Ne? Ja, nee, also ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich freue mich ganz, ganz sehr. Aber der Form halber, hast du noch ein Highlight für uns, das uns jetzt unserem Montag im September erhält?
Ich freue mich riesig darauf, dass wir bald, also... Ach nee, das ist ja blöd, weil, also ich freue mich drauf, dass wir bald nach Frankfurt und nach Würzburg fahren, in unsere dreitägige Jam-Session mit Vorträgen gespickt. Und blöderweise ist das ja aber schon der Fall gewesen, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Aber ich freue mich drauf, was wir so in der nächsten Zeit vorhaben. Ich sage das einfach so.
Bin ich denn dein Roadie?
Du bist mal, ja. Ja, oh, wir machen einen Roadtrip. Ich nehme einfach den VW-Bus und wir pennen im Bus.
Ja,
du hast ja eh noch keine Unterkunft.
Das stimmt, ja, das stimmt tatsächlich. Oh Gott. Nein, ich kümmere mich. Also das wird so ein Nightliner. Ich finde, das würde hier stehen. Wenn wir damit so ein Nightliner durch die Gegend fahren. Sachverstand mit Herz on Tour. Oh mein Gott. Naja, man soll ja groß denken. Der deutsche Podcastpreis lässt ja nicht länger auf sich warten.
Für alle die übrigens, die noch wissen wollen, was dabei rausgekommen ist bei der Dating-App-Nachricht vom letzten Mal. Die erste Frage war die nach dem Alter meiner Kinder, da war sie raus.
Leider. Leute, das geht nicht. Das geht gar nicht. Also ich weiß ja nicht, ob sie zuhört, aber das geht nicht.
Ich finde das übrigens wirklich ein Problem. Ich gebe mir immer sehr viel Mühe, wenn ich Frauen in Dating-Apps anschreibe. Also und ich mache das wirklich mit Niveau und wirklich mit Witz und so.
Mit ChatGPT? Das würde ich dir zutrauen.
Nein, das mache ich wirklich persönlich. Und immer abgestimmt auf das Profil derjenigen. Und ich würde mal sagen, von 100 Nachrichten kriege ich vielleicht eine Rückmeldung. Also wenn sich irgendwann nochmal jemand darüber aufregt, dass er geghostet wird, dann sollte er mal sein oder sie mal das Dating-App-Verhalten überprüfen, weil das gehört auch dazu. Ich gebe mir so viel Mühe. Dann kann man dann einfach doch mal schreiben, ja, sorry, bist nicht mein Typ oder so. Aber einfach gar nicht zu antworten. Ich finde, das ist schwierig. Und das... Könnte man auch jetzt in eine Marketingfolge, ne? Wie kommunizieren wir mit unseren Kunden, ne?
Wobei, da muss ich jetzt mal ganz kurz einen Brecher für LinkedIn schmeißen. Also, es nervt mich, wie oft man bei LinkedIn mit diesen Sales-Nachrichten konfrontiert wird. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Und dann regen die sich auf, dass man nicht antwortet, wo ich sage, ich habe doch nicht drum gebeten.
Ich schreibe da immer zurück, kein Interesse, lass mich in Ruhe. Schreibe ich mal genauso. Kein Interesse, Punkt, lass mich in Ruhe, Punkt.
Ich antworte da gar nicht. Also wie gesagt, ja, wenn das... Also wir kriegen
du
ja auch ganz
so eine Ghost-Tante. Irgendwann kriegst du auch Nachricht von Sam.
Ja, ganz... Von Sam?
Ja.
Unser Note-Taker?
Nee, Ghost-Nachricht von Sam, kennst du nicht? Ach Mann, komm, lass gut sein. Ach man, Anne, ich habe immer mit so einem Generation Z-Menschen zu, das kann ich noch nicht so gut, aber ist egal.
Ich bin ein Boomer. Kommen jetzt einfach
mal, ja, du bist ein Boomer. Ja. Im Körper einer Generation Z vielleicht. So, also, Paragraph 6 ImmoWertV ist heute unser Thema übrigens.
Ja, ich glaube, den kann ich noch nicht auswendig. Das tut mir leid.
Nee? Nee. Ich auch
Paragraphen
nicht.
8, Paragraph 7, Absatz 2 und dann was auf.
Okay, also, Paragraph 6, Absatz 1. Grundsätzlich sind zur Wertermittlung das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren, das Sachwertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die Verfahren sind nach Art des Wertermittlungsobjektes unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten zu wählen, die Wahl zu begründen. Tata.
Sehr gut.
Ende der Folge. Also, was ist da jetzt für Fleisch dran, ne, an diesem Artikel, an diesem Paragraphen?
Im Normalfall ist es ja easygoing. Ja, nee, tut mir leid, der zeigt, der Argumentationsfinger ging nach oben.
Genau, richtig. Und es ist das erste Wort. Grundsätzlich. So, wenn man jetzt mal einen kleinen, in Norddeutschland sagen wir, Luscher richtet, an die, wenn man also jetzt in die ImmoWert A luschert, also einen Blick wirft, dann steht da zu Paragraph 6, Absatz 1, Punkt 1, anstelle der in Paragraph 6, Absatz 1, Satz 1 ausdrücklich genannten Wertermittlungsverfahren, normierte Verfahren, können ausnahmsweise auch andere Wertermittlungsverfahren angewendet werden. Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn die normierten Verfahren nicht zu marktgerechten Ergebnissen führen. Die Wahl eines nicht normierten Verfahrens hat marktgerecht zu erfolgen und ist ebenso wie die Wahl eines normierten Verfahrens zu begründen. Zum Beispiel unzureichende Datenlage, die normierten Verfahren können die Werteinflüsse nicht sachgerecht erfassen.
Ich als Sachverständigen-Newbie hier finde, es gibt in der ImmoWertV so wahnsinnig viele Ausstiegsklauseln, ne? Also die irgendwie sagen, lieber Sachverständiger, letzten Endes, mach einfach mal, dass ich mich ja schon wieder ein bisschen verloren fühle. Offener
jetzt
See.
Oder nie Anarchie.
Genau, ich mache einfach, was ich will. Wie ist denn das? Jetzt kommen wir mal aufs Grundsätzliche. Die ImmoWertV ist eine Verordnung, kein Gesetz.
Ja.
Sag mal was dazu. Ja, stimmt.
Nein, du hast recht.
Also, ja, cool. Nein, aber ich habe, also könnte ich auch die Brackhoff'sche Immobilienbewertungs-
Ja, steht Norm- doch. Steht doch, habe ich dir doch gerade eben vorgelesen. Also, wir entwickeln jetzt in diesem Podcast die Brackhoff'sche Immobilienwertermittlung. Nein, aber pass auf. Nein, vergiss es, Anne. Echt. pass auf. Also, wir haben ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, wie wir quasi die Bodenwertermittlung durchgeführt haben. Die Bodenwertermittlung ist ja grundsätzlich erstmal ein
Vergleichswertverfahren.
Richtig. Also, dementsprechend ist es so, dass man sagen muss, wenn wir jetzt unser Vergleichswertverfahren ein bisschen abgeändert haben, so dass wir das zum Beispiel über Verhältnismäßigkeiten gesucht haben, ne, wie wir es halt beim letzten Mal beschrieben haben, mit multiplen Regressionen und so weiter und so fort, ist das jetzt nicht unbedingt mehr ein klassisches Vergleichswertverfahren, ja, sondern eher ein statistisches Verfahren. Das haben wir aber begründet, weil nochmal als Reminder, ne, in der Bodenrichtwertdefinition stand, dass die Bodenrichtwerte nicht für Bauträgergrundstücke geeignet sind und nicht verwendet werden sollen. So, jetzt haben wir schon mal vor gefühlten 100 Jahren, glaube ich, eine Folge gedreht über die Bewertung von Gemeinbedarfsflächen. Paragraph 40 im ImmoWertV ist das, glaube ich. Haben wir das schon mal
gemacht? Ich glaube, wir haben dazu noch nie eine Folge.
Haben wir noch nie?
Das ist, nee, ja, das ist noch so ein...
Das ist nicht schön. Ja,
willst du das jetzt machen? Nein, ich will
Naja, nein, also ich will da ganz kurz drauf eingehen. Ja, aber das ist ja auch ein Punkt, mit dem du dich ja wirklich intensiv auseinandergesetzt hast. Das ist nämlich das Thema Bewertung von Gemeinbedarfsflächen. Wie ermitteln wir einen Wert, den wir eigentlich, also für ein Grundstück, was eigentlich keinen Wert hat? So, dann haben wir mal, ja, darüber haben wir aber definitiv gesprochen, über den Poolnudelraum im Altersheim mit eigenem Boden, mit eigenem Vergleichsfaktor, eigenem Wert.
Genau, und, kein Gemeinbedarfsfläche, das muss ich mal korrigieren.
Ja, ist ja gut. Und ja, auch aus sehr intensiv auseinandergesetzt haben wir uns ja mit der Ermittlung von Pachten in
Oh Gott.
Naturschutzgebieten. Ja, das und das toll. Sind aber immer Dinge, ja, das war, ich finde das bis heute eins, das ist auch so ein Ding, wenn ich nicht Juror beim Deutschen Gutachtenpreis wäre, dann hätten wir uns damit auch bewerben können. Das sage ich euch ganz ehrlich. Das war ein Meisterstück, vor allem von dir, Anne. Also da hast du deine Masterarbeit geschrieben. Echt.
Das ist sehr nett, vielen lieben Dank, wenngleich ich auch, aber lassen wir das, ich weiß auch nicht, also nächstes Leben werde ich Landwirtschaftssachverständige, da hast du ja wirklich das, nur ja. zu tun.
Ja.
Das machen wir als nächstes. Na egal.
So, und das bedeutet, also wir haben ja mehrere Fälle jetzt hier mal aufgezeigt, wo wir nicht klassisch die Immowert V befolgt haben. Oder ja eigentlich schon wieder doch, weil in der Immowert A ja diese Öffnungsklausel nochmal definiert ist. Und interessanterweise habe ich da eine nette Anekdote dazu. Und zwar eins meiner Zertifizierungsgutachten wurde abgelehnt, weil es nicht den normierten Verfahren der Immowert V entspricht. Und dagegen habe ich Einspruch eingelegt aufgrund dieser Thematik und habe das sehr, sehr ausführlich begründet, warum das doch zulässig ist, dass es ein Gutachten nach Immowert V ist, auch wenn es nicht die normierten Verfahren nach Immowert V beinhaltet. Eben aus diesem Grund.
Allein die Begründung war so lang wie ein Gutachten.
Das stimmt. da bin ich dann auch eigen. Aber da muss man sagen, am Ende des Tages wurde dieses Gutachten dann doch anerkannt.
Zu Recht. War ja auch.
Genau.
Also Begründung war auch, ich muss sagen, ich hab ein bisschen geweint. Ich hätte Angst gehabt.
Und die war auch nicht mit ChatGPT geschrieben. Die war schon aus meinem Herzen heraus. Ja, ja. Und dann ist tatsächlich für mich ein Punkt, wo ich sage, vielleicht sollten wir hier mal darüber reden, dass am Ende des Tages nicht immer alles in drei Verfahren passt. Sondern, dass ich auch meine eigenen Wege gehen muss und dass es dann auch okay ist. Ja. Vor allem, wenn der lokale Markt das erfordert.
Verstehe ich.
So, haben wir alles gesagt.
Ne? Ich denke auch. Mach's gut, schöne Woche.
Ja, nee.
So, was sind denn nicht normierte Verfahren? Mir fällt eins ein, tatsächlich, das ich noch nie angewandt habe, und zwar das im, ich glaube, in der Immowert V ist es das periodische Ertragswertverfahren, umgangssprachlich nicht. Krass cool, das DCF-Verfahren, Discounted Cashflow-Verfahren. Korrigier mich, ist doch ein nicht normiertes Verfahren, oder?
Also du hast ja doch gerade die Antwort selber gegeben. Das periodische Ertragswertverfahren ist ein in der Immowert V normiertes
Stimmt.
Verfahren.
Das
und
war
deshalb
dumm.
Ist ja.
Verdammt! Was sind denn dann aber nicht normierte Verfahren? Hilf mir doch mal.
Naja, also man muss ja schon ein bisschen sagen, das mit dem DCF ist jetzt gar nicht mal so ganz falsch, weil unser periodisches Ertragswertverfahren ist nicht unbedingt hundertprozentig das, was jetzt, glaube ich, jemand, der regelmäßig einen DCF anwendet, auch meint. Also ein Punkt ist ja zum Beispiel, dass ich im DCF ja mit tatsächlichen Mieten rechne, also im periodischen Ertragswertverfahren auch, aber dass ich ja hier keine klassischen Liegenschaftszinssätze verwende, sondern aufgrund der Periodik ja Kapitalisierungszinssätze. Ja, und das ist ja auch ein Grund, warum das Verfahren so selten, ich sag mal, in der Breite angewendet wird, weil einfach die Kapitalisierungszinssätze in der Regel nicht abgeleitet werden. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Verfahren. Es gibt aber auch noch zig weitere, ne? Also es ist ja einiges zum Beispiel bei der RICS im Redbook noch definiert. Das Residualwertverfahren, Frau Brackhoff.
Reicht
wäre jetzt auch noch so ein nicht normiertes Verfahren.
Stimmt.
Und letzten Endes alles das, also das Bayer-Brackhoffsche Gemeinbedarfsflächenverfahren, also das Gemeinbedarfsflächenverfahren nach Bayer-Brackhoff ist ein nicht normiertes Verfahren.
Das finde ich schön. Das möchte ich gerne. Ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut. Ganz ein bisschen.
Vielleicht ist es einfach kalt.
Das auch, ja, tatsächlich. Nein, aber gib uns doch mal so einen kleinen Weg mit, wann darf ich denn als kleiner Sachverständiger mit meinem karierten Jackett
immer
die Immowert V verlassen, was?
Immer, immer, immer. Also grundsätzlich ist es doch eine Frage, für mich eine ganz einfache Frage. Wann erreiche ich eine angemessene Akzeptanz meines Gutachtens? Das ist ja in der Regel, wenn ich die Immowert V beachte, mit den normierten Verfahren. So. Mhm. Es gibt ja aber auch Bereiche, da haben wir jetzt gerade schon ein paar aufgezählt, da geht das halt nicht. Und jetzt muss man mal sagen, ich glaube es immer noch, es ist § 40 Immowert V, ich habe es nicht überprüft, ich bin jetzt auch zu voll nachzugucken, Gemeinbedarfsflächen, müsste aber § 40 sein.
Ich glaube 43.
Ach, jetzt gucken wir nach, meine Güte. Es tut Warte, Paragraph. Ja, nein, 44.
Scheiße. Oh Gott, ja. Jetzt habe ich auch noch Na toll. Ich habe eh ja, das Gefühl, wieder. In meinem ja. Kommentar zum DCF-Verfahren so. Darf ich nie zu einer Hübschheitsprüfung gehen, aber egal.
Naja, und also in § 44 Immowert V sind ja Gemeinbedarfsflächen geregelt. Ja, künftige, bleibende, abgehende Gemeinbedarfsflächen. Aber da ist ja auch nicht geregelt, wie man die ermitteln soll. Und wenn ich jetzt nur mal die klassischen Verfahren nicht anwenden kann, dann bin ich ja genötigt, mir was selber zu überlegen. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben das angelehnt an das Sachwertverfahren. Ja, weil Erträge ja ausfallen, die gibt's ja nicht. Vergleichsobjekte auch nicht. Naja, also streng genommen ist ja das Sachwertverfahren ein indirektes Vergleichswertverfahren. Ja?
Über die...
So.
Naja.
Naja.
Aber was du hast, sind Herstellungskosten. Du hast eine Substanz.
Also ich finde So. Da kommen wir nämlich ja schon in die richtige Richtung. Genau, wir kommen jetzt in die richtige Richtung. Die NHK. Aber was ist denn mit den NHK, Anne? Was haben wir denn mit den NHK zum Beispiel anders gemacht?
Ich weiß nicht, ob du jetzt auf die Regionalisierung hinaus möchtest.
Ja, dann mach doch erstmal weiter und dann kann ich dir das verraten.
Och Mann, nein, das ist, wir haben...
Ja, was haben wir denn gemacht? Wir haben regionalisiert, aber...
Bei der Plausibilisierung.
Was haben wir regionalisiert? Wo haben wir denn unsere Daten herbekommen? Haben wir die aus den NRK abgeleitet? Bei den Hochschulen zum Beispiel immer?
Naja, wenn ich jetzt mal versammelter Mannschaft sagen darf, ja, haben wir. Weil zum Beispiel wir haben bei einer sehr imposanten Hörsaalgebäude saßen wir beide ja da und haben überlegt, was ist denn das eigentlich? Letzten Endes eine Veranstaltungshalle. Und dafür gibt es über Theater, Veranstaltungshallen in der Immowert V nochmal Herstellungskosten und plausibilisiert haben wir es über das BKI. Ich glaube, darauf möchtest du hinaus, oder?
Naja, also wir haben die Herstellungskosten ja aus dem BKI genommen damals. Okay, ich fange von vorne an. Sie kann sich nicht mehr erinnern. Es ist auch zu lange her. Für das Gehirn von Anne Brakow ist es einfach zu lange her. Also,
das ist überhaupt gar nicht. Ich könnte jetzt das Gutachten rausholen oder könnte das diskutieren.
Ja, wenn du es rausgeholt hast. Also pass auf. Vielleicht, um das nochmal einfach auch rund zu bekommen. Es war ja damals so, dass wir gesagt haben, die Herstellungskostenansätze, die wir brauchen, finden wir nicht in den NHK, weil die Gebäude, die wir damals bewertet haben, nicht wirklich in der NHK, also abgesehen jetzt von den Sporthallen, ich rede jetzt ja von den Hochschulimmobilien, nicht entsprechend so gut ableitbar waren, sodass wir überlegt haben, was machen wir? Dann haben wir uns die BKI-Neubaukosten geholt und haben geguckt, ob wir hier Vergleichsmöglichkeiten finden. Bei den Sporthallen gebe ich dir recht, ne? Bei den Sporthallen sind wir hingegangen, haben die NRK für Sporthallen genommen und haben über die BKI plausibilisiert.
Und bei diesem Veranstaltungsgebäude, nur ganz kurz, um meine eigene Ehre zu retten.
Ja, genau, bei dem Audimax.
Ja.
Genau. Und
einfach verglast, Audimax.
Ja, genau. Aber bei den anderen haben wir uns ja auch überlegt, okay, gibt es für Hochschulgebäude denn NHKs. Und da haben wir ja festgestellt, eigentlich nicht, weil es sind keine reinen Bürogebäude, ja. So, das heißt, wir haben uns da hilfsweise die NHK oder die Herstellungskosten vom BKI genommen und haben die dann auch regionalisiert. So. Und wenn wir da jetzt in den § 36 Immowert V gehen, dann haben wir ja im Prinzip einmal für uns die Erlaubnis abgeholt, weil im § 36 Absatz 2 Immowert V wird ja im Prinzip über die durchschnittlichen Herstellungskosten für bauliche Anlagen und so weiter und so fort referiert. so ein bisschen und erklärt, was das ist. Das brauche ich jetzt nicht wiederholen. Aber auch hier wieder in der Immowert A steht im Paragraphen, also im Punkt 36.2.2, zur Sicherstellung der Modellkonformität sind bei der Wertermittlung dieselben Modellansätze für die durchschnittlichen Herstellungskosten anzusetzen, die in der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lagen. Das ist ja klar. So, uns war aber vorher klar, dass bei Gemeindebedarfsflächen gibt es ja keinen freien Markt und auch keinen, ich sag mal, Wettbewerb auf dem Markt. Und dementsprechend muss der Sachwertfaktor nach unserer Sichtweise ja immer eins sein. Das heißt, wir waren letzten Endes losgelöst von dem Sachwertfaktormodell und konnten dann unsere eigenen Wertansätze wählen. So.
Mussten wir auch, weil es gab ja nichts. Ja.
Vollkommen richtig, mussten wir auch, es gab nichts. Und das war genau der Punkt, wo wir gesagt haben, es ist total wichtig, dass wir unsere eigene Darstellung, unsere eigene Herangehensweise zwar ordentlich definieren, aber am Ende des Tages immer auch klar machen, das hier ist ein Verfahren, das löst sich von der klassischen Immowert-V, ist aber immer noch in Anlehnung an die Immowert-V, ja, auch wenn es kein klassisches Verfahren mehr ist.
Ja. So.
Und diese Möglichkeiten, die haben wir. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage beim letzten Mal, wir sind Freiberufler, weil wir wissenschaftlich arbeiten. Und dazu gehört nach meinem Dafürhalten definitiv auch, dass wir uns mal mit alternativen Herangehensweisen beschäftigen. Und will auch ermutigen, dass das auch einfach funktioniert, weil wir das auch dürfen. Mhm. Und das heißt immer, ja, kann ich nicht machen, ist nicht Immowert-V-konform oder so. Und das ist ja einfach erstmal falsch.
Aber es erfordert Mut natürlich, weil dann verlasse ich natürlich, ich sag mal, abgesegnete Pfade, ne?
Absolut. Gut. Ich dachte, du wolltest noch was sagen.
Nee, ich bin geplättet. Also tatsächlich, ich für mich ist immer nur der Gedanke, was gibt man jemandem mit, der nicht wie du 25 Jahre Berufserfahrung hat, ne? Also es ist natürlich, also klar, bei den ersten Jahren finde ich ohnehin erstmal zu tun.
Deshalb machen wir den ganzen Krams ja hier.
Du hast ja auch wieder recht. Nein. Also das ist wie ein Handwerks, ich sage mal, es ist wie ein Werkzeugkasten. Ne? Also die Immowert-V ist wie so ein Werkzeugkasten, den ich halt dann dort ansetze, wo ich ihn brauche. Und das Erlernen des Werkzeugkastens, das dauert erstmal ein paar Jahre, bis ich dann blind sagen kann, kein Problem, das mache ich so und so oder das habe ich hier und da anzubringen oder das prüfe ich dort und dort nochmal ab. Ja, und dann kommt die Königskategorie zu sagen, so und jetzt bringe ich meinen eigenen Werkzeugkasten mit oder ich mache es komplett ohne Werkzeuge, ich mache einfach mal. Und ich weiß immer nicht, wie nimmst du das wahr? Also auch gerade bei so ganz speziellen Angelegenheiten. Ich meine, jetzt hattest du ja mit dem Zertifizierungsgutachten die Situation, dass das auf einem Tisch lag von jemandem, der sehr, 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 sehr tief in der Materie gesteckt hat. Nicht, was die Immobilie angeht, sondern was die standardisierte Prüfung von Leuten angeht, die sowas halt in Masse machen. Ja, die halt, wie gesagt, einfach sehr vertraut ist mit der Verordnung an sich. Aber jetzt stellt man sich vor, so etwas verlässt den Tisch und landet nicht in der Prüfung, sondern landet beim Kunden. Wie halt hier beim öffentlichen
Träger. Oder vor Gericht.
Zum Beispiel. Wie ist denn das ab einer gewissen Kategorie mit Akzeptanz? Weil ich habe zum Beispiel, letzte Woche eine MPE, also eine Marktpreiseinschätzung rausgeschickt. Und ich lasse den Kunden dann immer gern ein bisschen Zeit zu sagen, schauen Sie drüber, ob das für Sie so nachvollziehbar ist. Nicht, ob es für Sie schick und schön ist, weil das nicht meine Aufgabe, sondern verstehen Sie, was ich da gemacht habe oder haben Sie dazu noch Fragen? So. Und dann habe ich von einem Kunden zum Beispiel das Feedback bekommen, also ich würde nie eine sachverständige Einschätzung anzweifeln. Das hat für mich so einen kleinen Moment gehabt, zu sagen, okay, wow. Ich meine, gut, das war ein standardisiertes Verfahren. Da hatte ich Sicherheit. Wie mache ich das, wenn ich wirklich so völlig im Weltall schwebe, was jetzt das Thema Daten und Herleitung angeht?
Du, ich glaube, Anne, dass das vielleicht in unserem Kontext als gelernte Banker sicherlich schwierig ist, dass ich aber glaube, dass es viele Menschen gibt, die vor dem Job des Sachverständigen oder der Sachverständigen was anderes gemacht haben und vielleicht da auch andere Herangehensweisen hatten. Ja, ich denke da an viele Leute aus dem Handwerk zum Beispiel, ja, viele Leute aus aus dem Bereich der Projektentwickler, Bauträger, wie auch immer, ja. Oder vielleicht auch aus dem Analystenbereich. Ja. Und was ich eigentlich mit dieser Folge so ein bisschen bezwecken will, ist den Leuten zu sagen, na ja, ihr, es ist schon vollkommen in Ordnung, wenn ihr euch von der Immowert V löst, solange ihr die Wertermittlung oder so, euch in den Punkten, in denen ihr euch in dieser Wertermittlung dran halten könnt, auch daran haltet. Und alles, das ist halt im Hinblick auf die Akzeptanz, hast du recht. Aber wenn ich versuche, das vernünftig und ordentlich zu dokumentieren und auch zu beschreiben, warum etwas nicht nach den normierten Verfahren der Immowert V zu bewerten ist. Und ich als Prüfer jetzt zum Beispiel, ja, als Gutachtenprüfer oder als beteiligter Sachverständiger, dem das zur Prüfung vorgelegt wird, das Gutachten, das nachvollziehen kann, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich meine, das Thema hast du ja auch innerhalb der Immowert V. Ich habe letzte Woche mit einem Kollegen gesprochen. Wir betteln uns gerade wirklich sehr kollegial und fair, muss man sagen, in einer Scheidungssache, ja. Und er hat ein Gutachten jetzt überarbeitet, hat einen Bodenrichtwertansatz von 100 Euro angesetzt. Und in der Erläuterung des Bodenrichtwerts stand aber 80 Euro. Und dann habe ich natürlich das kommentiert mit in der Bodenrichtwertdefinition 80 Euro. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Sachverständige 100 Euro ansetzt. So. Und wir haben dann im Zuge dessen mal telefoniert. Und ich habe dann gesagt, weißt du, wenn du einfach reingeschrieben hättest, dass du der Meinung bist, dass der Bodenrichtwert nicht passt, weil der gilt für, also das musst du dir vorstellen, das ist eine etwas langgezogene Straße und unten für und unten hast du dann ganz normal die Straßenbebauung und dann geht es so einen Berg hoch und du guckst von diesem Berg über die Hälfte des Schwingetals so. Und das ist schon sehr, sehr schön. Und er sagte, na ja, die Bodenrichtwertzone gilt halt über den gesamten Bereich, auch unten der Straße. Und ich habe gesagt, das da oben ist ja schon hochwertiger. Dann sage ich, na ja, wenn du das einfach begründet hättest, dann hätte ich wiederum meinen Kunden sagen können, passt.
Ja, sehe ich im Zweifelsfall vielleicht anders, aber es ist in dem Moment nachvollziehbar. Ja,
das ist halt der Punkt. Ne? Ich liege bei 200.000, er liegt bei 160.000. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir unseren Kunden mal deutlich machen, wo sind wir denn eigentlich mit unseren Werten, wenn wir jetzt mal, weiß ich nicht, die Rechtsprechung, die höchstrichterliche Rechtsprechung vom BGH und vom Bundesverfassungsgericht nehmen, ja? Weil wenn ich plus minus 20% liege, dann bin ich irgendwo bei 160.000 ja schon angekommen, quasi. Mhm. Ja. Und wir haben auch gesagt, also irgendwo um 180.000 irgendwas wird, sollen die sich doch einigen, weil wenn er bei 160 liegt und ich bei 200, dann liegen wir eigentlich in einem Bereich, der durchaus einen sehr, sehr großen Schnittpunkt hat, muss man einfach mal sagen.
Der ja dann tatsächlich ein vorbereiteter Kompromiss wäre. Ja, spannend.
Ja, und also, wir haben uns jetzt also darauf verabredet zu sagen, wir sagen unseren Kunden beiden, jeweils von einer anderen Richtung, dass der Wert eigentlich auch also schon plausibel ist. Und dass wahrscheinlich auch ein anderer Gutachter in diesem Bereich, wenn er ehrlich bewertet, liegen wird und man zur Vermeidung von weiteren Kosten einfach da auf die Mitte einigen soll.
Ja. Ich habe gerade meinen Faden verloren. Ich wollte dich gerade irgendwas fragen. Mhm. Aber ich finde es so wichtig, das nochmal mit auf, also dieses Begründen, dieses Erklären hinter dem, was man machte, das macht ja auch wieder, wir haben ja jetzt ganz häufig schon von diesem Thema freiberufliche Tätigkeit gesprochen, macht ja auch irgendwo unsere Arbeit mit aus, ne? Also nicht einfach nur wirken und schaffen, sondern halt auch das Ganze dann halt bestenfalls gut belegbar darzulegen. Das hat mir zumindest in der kurzen Zeit schon viel Ärger vom Hals gehalten, habe ich das Gefühl, weil ich habe, wenn ich mich auch mal an gewagtere Sachen rantrauen musste. Und für mich war eine gewagtere Sache am Anfang schon diese Nichtsbrauchsthematik, ne? Wir erinnern uns, also wie gehe ich mit diesem Thema um, wenn ich halt Kunden habe, die halt im Rahmen von vom Generationenwechsel zu mir kommen oder irgendwas. Das war für mich dann schon die erste Hürde, indem ich einfach wahnsinnig viel dahinter beschreibe und begründe, glaube ich, zumindest ist bisher so die Reaktion, mir dadurch halt auch Ärger vom Hals zu halten. Weil bisher kamen dazu keine Rückfragen. Warum? Weil ich wirklich jeden Mist, den ich mir dahinter gedacht habe, niedergeschrieben habe. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob es da manche auch mit dem Thema Unwirtschaftlichkeit irgendwo mit belegen, aber für mich ist das wichtig, weil auch für mich, wenn ich dann im Jahr das Ganze vielleicht nochmal auf den Tisch kriege, weil es eine Rückfrage dazu gibt oder so, möchte ich ja verstehen, warum ich das gemacht habe, so wie ich es gemacht habe.
Ich möchte da mal vielleicht das ganz eindrücklich aufzeigen. Anne, du prüfst ja jetzt auch schon mal Gutachten. Wenn du ein Gutachten prüfst, rechnest du das nach? Also rechnest du jede Rechnung einzeln nach?
Guter Punkt, nein.
Siehst du? Nicht, du guckst auf die Begründungen.
Ja,
und das ich möchte schaue, ich vielleicht.
Ja. Ja. Nein, und ich schaue, wie gesagt, ob es in sich stimmig ist. Also zum Beispiel, wie gesagt, habe ich auch, das ist ja auch etwas, habe ich am Anfang irgendwas erklärt, was danach dann keine Begründung mehr findet? Habe ich Widersprüche im Gutachten? Habe ich Widersprüche in der Ausstattung und am Ende dann in der Bewertung? Ne? Mhm. Und das stimmt tatsächlich. Also auch wenn ich schon mal Zulassungsgutachten prüfen durfte, das Wichtigste ist, dass man halt, wie gesagt, gewisse Zu- und Abschläge einfach nachvollziehen kann.
Ne? Es geht in der Gutachtenerstellung nicht rein um die Mathematik, sondern um die Nachvollziehbarkeit. Und wenn wir Gutachten prüfen, dann prüfen wir diese Gutachten nicht, indem wir sie mathematisch korrekt durchrechnen, sondern indem wir gucken, ob wir die Wertansätze dessen, was da angesetzt wurde, nachvollziehen können. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, wenn ich mir ein Gutachten angucke, ja, und ich kann jeden Wertansatz, den der Sachverständige oder die Sachverständige auf der anderen Seite angesetzt hat, nachvollziehen und finde das plausibel. Auch wenn ich persönlich eine andere Meinung dazu habe, dann sage ich, ich habe jetzt gerade hier so einen Punkt, auch so ein Gutachten auch auf den Tisch gelegt gekriegt von einem Kollegen. Da hieß es ja, der Wert ist viel zu hoch. Und dann habe ich jetzt zurückgeschrieben, jeden Wertansatz, den der Kollege gewählt hat, halte ich für plausibel, für sinnvoll und für gut begründet. Aus diesem Grunde ist für mich das Gutachten nicht zu beanstanden. Ja. Wenn es jetzt dem Kunden von der Höhe her nicht passt, ehrlicherweise nicht mein Problem. Ja, wichtig ist, dass es vernünftig und nachvollziehbar ist. Und das muss man sich vielleicht mal vor Augen führen, dass Gutachtenprüfung nicht heißt, das mathematisch durchzurechnen.
Sondern halt in sich nachvollziehen zu können, aber und sich natürlich an gewisse Regeln gehalten hat. Ne? Also wie gesagt, gerade auch dem Thema Modellkonformität oder ähnliches, genau. Das gemacht hat, was er sollte. Das hast du mal sehr schön gesagt. Es gibt ja immer diese, soll ich sagen, diese enge und diese weite Modellkonformität. Also das sind ja Sachen, die kann ich wirklich tatsächlich abprüfen und den Rest muss dann jemand halt auch mal gut darlegen. Ich bin auch, das muss ich auch sagen, muss ich mich sehr zurücknehmen, bei diesen pauschalen Abschlägen, die ich am Anfang immer so schwierig fand, weil ich gesagt habe, naja, aber wo kommt die denn her? Also ich finde auch gerade so 25% am Ende nochmal, aufgrund irgendeines Rückstaus von weiß ich nicht wie. Das finde ich so schwierig, weil warum denn nicht 20, warum nicht 30? Ja. Aber irgendwie bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich sage, ja gut, aber ganz ehrlich, wo willst du es auch hernehmen? Also ich hatte jetzt zum Beispiel mal einen Fall, habe ich glaube ich schon mal erzählt, Einfamilienhaus, von der Größe her auch eines Einfamilienhauses würdig. Also es gibt ja auch manchmal diese richtigen Ausbrecher mit 60 Quadratmetern, wo man sich hinterfragen muss, kann ich die denn jetzt so klassisch in dieses Modell mit reinpressen, das ich hier vom Gutachterausschuss bekommen habe. Aber es waren, weiß ich nicht, 110 Quadratmeter, aber es waren nur zwei Zimmer. Weil da drin ein älteres Ehepaar oder für sich nochmal so neu gebaut ist, hat gesagt, naja, unsere Kinder sind groß, wir brauchen doch nur zwei Zimmer, haben ein wunderschönes, großes Wohnzimmer, tollen Flur, offene Küche und halt nur ein Schlafzimmer. Das ist für mich aber so ein Ding, Das funktioniert mit einem klassischen Sachwertfaktor nicht, weil das wird eine Familie, die dort wahrscheinlich kaufen wird, weil das hat auch keine Infrastruktur, dieses Dorf. Also du hast nicht Ärzte und irgendwas, wo du sagst, na ja, so ein Best-Ager zieht da jetzt auch noch vielleicht hin. Das kauft eine junge Familie von der Region her, aber die braucht mindestens ein drittes Zimmer. Ja. Und dann habe ich auch, nachdem ich lange mit mir gestritten habe, mir dann auch Mietspiegel angeschaut habe, festgestellt, dass mit einer höheren Wohnfläche ja natürlich immer eine geringere Miete einhergeht, sodass ich das über eine Differenz auch nicht erklären konnte, weil ich mich auch auf einen pauschalen Abschlag dann geeilt habe, gesagt, naja gut, dann muss ich jetzt halt hier ran, ne, und muss halt sagen, okay, dann schmeiße ich halt hier mal was weg, weil es gar nichts berücksichtigen wäre auch falsch gewesen. Das wäre meiner Meinung nach falscher, als hier pauschal zu arbeiten, wenn ich es gut begründe. Ne?
Genau, also es gibt Regeln und was zum Beispiel auch ein Punkt ist, den wir hier noch gar nicht angesprochen haben, den ich aber sehr relevant finde, das ist der innere und äußere Wert einer Immobilie. Oder eines Immobilienpreises. Naja, also es gibt ja das, was wir ermitteln müssen. Das ist ja der sogenannte äußere Wert. Also das, was in 194 berücksichtigt ist, frei von persönlichen und ungewöhnlichen Verhältnissen. Dann gibt es aber sehr wohl Objekte. Ich habe hier gerade einen Fall neulich mitbekommen. Da rief mich ein Kollege an und dachte, Patrick, was denkst du darüber? Also wie gesagt, wir sind ja sehr viel im Dialog immer. Und er sagte, ich habe hier einen Fall, die Dame ist irgendwie 37, glaube ich. Da ist ein Wohnungsrecht eingetragen. Dann ist eine Rückauflassungsvormerkung eingetragen, und zwar kostenfrei, weil es eine Schenkung quasi ist. Ja. Und dann war da noch irgendwas eingetragen, wo man ja irgendwie so eine Reallast noch irgendwie war da noch eingetragen. Und dann sage ich, naja, am Ende des Tages ist es ja so, nach außen hin ist diese Immobilie einfach nichts wert. Ja. Für den Eigentümer aber hat diese Immobilie schon einen anderen Wert, weil er verfügt ja über die Macht, diese Rechte löschen zu lassen.
Ja.
Genau, und deshalb hat er das ja in der Hand. Das heißt, für ihn, wenn er jetzt sagt, ich will das verkaufen und ich lasse diese Rechte löschen, dann hat der ja einen ganz anderen Wert, weil er in seiner Wertermittlung diese Rechte quasi stornieren kann.
So ist es.
Und das ist der sogenannte innere Wert. Ja. Und es gibt hunderte Beispiele, die vielleicht jetzt nicht gleich so hochgestochen sind, wo man unterscheiden muss zwischen dem Markt ohne ungewöhnliche und persönliche Verhältnisse und auf der anderen Seite Menschen, die besondere Vor- oder besondere Nachteile haben im Rahmen eines Innenverhältnisses. Und das ist dann der innere Wert. Ja? Und da ist immer die Frage, welchen Wertermittlungszweck habe ich?
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch wahrgenommen habe. Ist es nicht immer unsere Aufgabe, pauschal den äußeren Wert zu ermitteln, aufgrund der Tatsache des 194er, der halt diese persönlichen Verhältnisse außer Acht lässt?
Und was ist, wenn der Kunde den Auftrag erteilt, genau das zu bewerten, was eigentlich landläufig als innerer Wert zu verstehen ist?
Das sagst du,
dann geht
das
nicht? Kann ich nicht?
Das wäre mit Auflagen verbunden. Du willst jetzt wahrscheinlich auf die Löschung dieser Rechte raus, ne?
Nee, ich will einfach nur darauf hinaus, dass ich das auch bewerten kann, ohne Probleme.
Natürlich. Also, aber fängt es dann nicht an, und ich weiß nicht, ob ich das jetzt vielleicht pauschal falsch verstehe, aber fängt es dann nicht an, maximal spekulativ zu werden? Weil wenn ich dann jetzt...
Aber es kommt doch auf den Auftrag an, Anne. Es kommt doch auf den Auftrag an. Wenn der Kunde mir sagt, du sollst das Gutachten unter gewissen Rahmenbedingungen erstellen, dann kann ich das ja machen. Genau.
Klar.
So, und dann natürlich mag das spekulativ sein oder sonst was, aber es gibt halt Konstellationen, ja, unter denen ich das erstellen kann. Also nehmen wir mal als Beispiel einfach nur die Übertragung innerhalb eines Unternehmenskonzerns zum Beispiel, ja, da gibt es ja auch Freibeträge oder beim Vererben von Gesellschaften, ja, und wo dann Immobilien drin stehen. Natürlich ist es so, wenn die Gesellschaft vererbt wird, dann gibt es ja da Steuerbefreiungen, ja, damit quasi nicht durch die Steuerlast das Unternehmen gefährdet wird, ja. Das ist was anderes, als würde diese gleiche Immobilie in einem Privateigentum stehen.
Definitiv, so. Ja.
Und das hat einen Werteinfluss, ganz klar. Die Frage ist nur immer, für wen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sagen muss, wir können uns schon von der Immowert V auch mal loslösen. Wir können uns auch von der Definition am Ende des 194 loslösen, wenn das entsprechend argumentier- und vertretbar ist und auch, ich sag mal, alle anderen Regeln der Immowert V dann letzten Endes auch befolgt.
Ja. Definitiv, ja. Ich finde, es war ein sehr schönes Schlusswort.
Amen. Also, ihr Lieben, geht raus, geht in die Welt bewertet.
Nicht nach eurem Gusto, aber manchmal vielleicht schon.
Und wenn es geht, richtig.
Lasst es krachen.
Alles gut, bis dann.
Ciao, ciao.